Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Corona steht natürlich auch mal wieder als Thema des Tages auf unserer Agenda. Und da möchte ich draufschauen mit meinem Gast, mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz steigt auf einen neuen Höchstwert, 1073,0 verglichen mit 1017,4 am Vortag. Und ich muss sagen, mir schwirrt da manchmal der Kopf bei den hohen Zahlen, auch bei den vielen Zahlen, die man da vergleichen kann. Wenn wir daran denken, dass zu Beginn die Grenze so bei einer Inzidenz 50 lag und alle, ja, ein bisschen neben sich standen. Das Robert-Koch-Institut sagt jetzt aber, halt, die Inzidenz hat mehr oder weniger ausgedient. Was jetzt zählt, ist die Krankheitslast, also quasi der I-Wert statt. Also vom I-Wert zum K-Wert, da komme ich auch schon wieder ganz durcheinander. Also der K-Wert, die Krankheitslast soll jetzt zählen. Und ich möchte erstmal klären, was das genau ist. Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio hat heute Morgen die Pressekonferenz von RKI-Chef Lothar Wieler und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verfolgt. Herr Fintermer, ja, Wieler hat betont, dass auf diese Krankheitsschwere und auf die Krankheitslast geschaut werden müsse. Was genau ist denn mit diesen Begriffen gemeint?
Ja, Jana Münkel, es wird auch mit den neuen Begriffen nicht alles leichter. Aber das ist schon der Versuch, jetzt nach Delta der Omikron-Welle gerecht zu werden, weil die neue Variante zwar ungleich ansteckender ist, und Sie haben die Zahlen ja gerade genannt, die gehen durch die Decke, die werden auch weiter durch die Decke gehen, aber oftmals auch zu minder schweren Krankheitsverläufen führt. Und ein Risiko, das war heute Morgen schon noch klar herauszuhören, besteht hauptsächlich für die Älteren und da die noch ungeimpften Menschen in Deutschland. Bei den über 60-Jährigen sind das noch über 3 Millionen. Und die könnten sich von einer schnell ausbreitenden Welle tatsächlich in größerer Zahl infiziert werden. Und dann hätte man wieder ein Problem, möglicherweise auf den Intensivstationen. Deshalb hat Lothar Wieler heute 2 Angebote in der Aussage.
Erstens, selbst wenn der Anteil der Infektion durch Omikron mit schweren Verläufen geringer ist als bei Delta, müssen wir allein durch die schiere Menge an Infizierten wieder mit mehr Krankenhauseinweisungen rechnen. Das sehen wir ja jetzt schon. Zweitens werden in den kommenden Wochen immer mehr ältere, vulnerable Menschen betroffen sein. Und wie Infektionen mit Omikron bei ihnen verlaufen, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau einschätzen.
Also weniger die Krankheitsschwere als die Menge macht es im Moment. Und deshalb gibt es für viele nach wie vor guten Grund, vorsichtig zu sein und an den beschlossenen Maßnahmen festzuhalten.
Unsere Strategie hat sich nicht geändert, aber weil inzwischen viele Personen geimpft sind oder den natürlichen Kontakt mit dem Virus durch eine Infektion hatten, müssen wir mit Blick auf diese sehr hohen Fallzahlen nun noch stärker den Fokus auf den Schutz, insbesondere der vulnerablen Gruppen, richten.
Und das, Jana Münkel, gilt ja dann nicht nur für die vulnerablen Gruppen, sondern auch für alle anderen. Also weiterhin vorsichtig sein und vorsichtig bleiben, um die Welle möglichst flach zu halten.
Herr Julia Reuschenbach, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, so richtig konkret, was diese Krankheitslast dann sein soll oder wie die gemessen wird, das hat mir Wieler gerade nicht beantwortet. Wie geht's Ihnen?
Ja, also ich habe dazu heute schon ein bisschen mehr gelesen, deswegen fühle ich mich ein bisschen besser informiert, aber Sie sprechen einen ganz wunden Punkt an, nämlich den der politischen Kommunikation. Sie haben ja auch schon gesagt, man kommt bisweilen tatsächlich durcheinander bei der Vielzahl von Werten, Bezugsgrößen und Begriffen. Und das ist natürlich ein Problem in der Gesamtkommunikation zur Pandemiebekämpfung, denn wir erleben ja auch, dass diese Situation, dass die Infektionen mit Omikron mehrheitlich milder verlaufen, dazu führt, dass viele Menschen die Situation nicht mehr so ganz ernst nehmen oder auch so einen gewissen, ich sag mal, Übermüdungs-Erschöpfungseffekt erleben, dass man sich also auch gar nicht mehr im Detail mit den Dingen so wirklich beschäftigen möchte, weil man sich einfach schon so viel und so intensiv in den vergangenen 2 Jahren damit auseinandergesetzt hat. Insofern ist es, glaube ich, das eine, dass das Robert-Koch-Institut durch Lothar Wieler jetzt sehr ausführlich und sehr wissenschaftsbasiert dargelegt hat, warum etwa die Inzidenz nicht zuletzt aufgrund hoher Dunkelziffern etc. derzeit wenig aussagekräftig ist und warum eben die Krankheitslast tatsächlich ein wichtigerer Faktor werden wird. Aber die andere Frage ist eben auch, gelingt es Politik, das anschaulich und vereinfacht so zu transportieren, dass auch Menschen da draußen in der Bevölkerung tatsächlich diesen Wandel nachvollziehen können und nicht wieder ein Effekt entsteht, wie wir ihn in der Vergangenheit in der Pandemie häufiger erlebt haben, dass im Grunde von einer auf die anderen Woche andere Bezugsgrößen gewählt werden und die Bevölkerung nicht mehr nachvollziehen kann, warum das jetzt passiert.
Ja, und ich fand auch, dass die Pressekonferenz da ganz, ja, dass man da so ein bisschen im Kern sehen konnte, dass man eben trotzdem auch nicht zum Beispiel ganz ohne den I-Wert, wie wir ihn jetzt getauft haben, also ohne die Inzidenz auskommt. Ich möchte da auf Karl Lauterbach nochmal gucken. Der hat eben gesagt, ja, wir haben eigentlich Omikron ganz gut unter Kontrolle bislang. Er rechnet dennoch damit, dass eben die Zahl der Neuinfektionen auf bis zu 400.000 pro Tag steigen könnte. Wir haben es ja auch gerade schon gehört von unserem Korrespondenten. Das zeigt mir aber, dass er selbst natürlich doch nicht komplett von diesem Inzidenzwert loskommt und man eben vielleicht dann klarer sagen müsste, gut, wir brauchen einen neuen Wert, den wir dazu nehmen, aber nicht suggerieren, Inzidenz ist jetzt egal, I-Wert weg, K-Wert rein.
Ja, da würde ich Ihnen total zustimmen. Und das ist genau das, was ich auch als Versäumnis in der politischen Kommunikation anprangern würde, dass eben diese Aussagen nicht hinreichend klar und verständlich sind, damit tatsächlich auch all jene, die nicht wie Sie und ich womöglich mehrfach am Tag intensiv Nachrichten und Berichterstattung verfolgen, eine Chance haben, die Pandemie-Bekämpfungspolitik nachvollziehen zu können. Und da ist ja diese Woche auch nicht nur diskutiert worden, was wir jetzt über die heutige Pressekonferenz besprochen haben, sondern etwa auch die Tatsache, dass wir generell haben in Deutschland und dass man da tatsächlich nach 2 Jahren Pandemie sagen muss, da hinken wir einfach auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern weit hinterher. Und natürlich wird man gerade jemanden wie Karl Lauterbach, der ja doch ein, ich würde sagen, das Gesicht der Pandemie-Erklärer geworden war, auch schon vor seiner Amtseinführung als Bundesgesundheitsminister, ihn wird man jetzt daran messen, ob es denn tatsächlich gelingt, aus dieser Omikron-Welle heraus in den Sommer hinein da signifikante Verbesserungen zu erreichen, um nicht wieder im Herbst, im September, Oktober, in den Winter hinein dann an einer Situation oder in einer Situation zu stehen, wie wir es in den vergangenen beiden Wintern erlebt haben.
Da würde mich nochmal Ihr Blick interessieren, Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio. Sie haben die Pressekonferenz gesehen. Wenn wir das Gesagte jetzt nochmal so ein bisschen von der Metaebene betrachten und Sie uns vielleicht mit dem Gesehenen da helfen können, wie wirkten denn die Verantwortlichen auf der Pressekonferenz grundsätzlich? Also hatten Sie den Eindruck, ja, die strahlen aus, die Situation ist unter Kontrolle oder wurde da schon auch sehr nach schönen Formulierungen oder Alternativen gesucht?
Na, ich fand schon ziemlich interessant, dass zumindest der Panikmodus verlassen wurde, der ja die öffentliche Debatte noch zum Jahreswechsel bestimmt hatte. Angesichts der rapid steigenden Zahlen hätte man das ja erwarten können, also das übliche Warnmanöver. Aber weil Omikron ja jetzt wegen der hohen Zahlen bislang keine bedrohlichen Wellen schlägt, was zwar auch nur eine Momentaufnahme ist, geht man eigentlich relativ gelassen damit um. Ja, es gibt sogar die Hoffnung, dass Omikron durch die Omikron-Welle die ganze Corona-Pandemie endemisch wird und damit quasi aus der Welt geschafft wird. Natürlich sind das im Moment alles noch Fragezeichen, die damit verbunden werden müssen. Das hat der Gesundheitsminister auch selbst gesagt. Aber er hat sich zum jetzigen Zeitpunkt auch schon mal klar gegen Öffnungstendenzen ausgesprochen, wie das ja in Dänemark der Fall ist, aber wie das auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder mit Blick auf Fußball und andere Großveranstaltungen angekündigt hat. Da spricht der Gesundheitsminister Karl Lauterbach klar dagegen.
Ich begrüße die Lockerungen nicht. Ich denke, dass wir hier also den Zenit der schweren Welle noch nicht überschritten haben. Also das Ziel ist, dass wir möglichst wenige Todesfälle haben und möglichst wenige Fälle mit Long-Covid.
Aber da ist trotzdem kein Panikton mehr und Lauterbachs Strategie dazu gehört ja, dass die Booster-Kampagne jetzt in jedem Fall forciert werden soll, auch wenn es noch keinen unmittelbaren Impfstoff gegen Omikron gibt. Aber auch alle bisherigen Impfstoffe würden in jedem Fall vor einem schweren Verlauf schützen und darauf kommt es im Moment ja maßgeblich an.
Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio, vielen Dank und danke auch an meinen Gast Julia Reuschenbach. Und es war eine Einladung, die hat Welle gemacht, schon vor ein paar Tagen. Jetzt gerade in diesen Momenten empfängt der Bild-Chefredakteur VertreterInnen aus der Wissenschaft, um gemeinsam über die Pandemie-Berichterstattung zu diskutieren. Das ist so überraschend, weil die Bild ja vor Weihnachten zum Beispiel mit dem Artikel Die Lockdown-Macher ziemlich auf verschiedene ExpertInnen draufgehauen hat und suggeriert hat, sie seien verantwortlich, falls es einen neuen Lockdown geben würde. Christian Drosten ist nicht dabei, der hat ja aber auch seine Erfahrung gemacht mit der Bild-Zeitung und hat damals auf eine Interviewanfrage der Bild geantwortet, ich habe Besseres zu tun. Was würden Sie sagen, Frau Reuschenbach? Hat die Wissenschaft Besseres zu tun, als sich mit der Bild auf eine Diskussion einzulassen?
Ja, also ich glaube, da lohnt natürlich der Blick auf den Einzelfall. Die Geschichte zwischen Christian Drosten und der Bild-Zeitung hat ja auch eine sehr komplexe Vorgeschichte mit mehreren Interviews, die nur verkürzt zitiert wurden und anderes mehr. Ich denke schon, dass grundsätzlich die Dialogbereitschaft zwischen Wissenschaft und Journalismus und auch zwischen Wissenschaft und dem Boulevardjournalismus etwa in Form der Bild-Zeitung nötig ist, weil ja beiden Bereichen in einer Situation wie der Pandemie eine sehr komplexe und schwierige Aufgabe zukommt. Also für Wissenschaft ist es ja nicht üblich, dass man so im Interesse der Öffentlichkeit steht, dass Forschungsergebnisse schon kurz nach ihrem Vorliegen über viele Kanäle bekannt gemacht und weitergetragen werden, dass man sich über verschiedene Medienkanäle in dem Ausmaß erklärt, wie das Virologinnen und Virologen in der Vergangenheit getan haben. Und andererseits ist natürlich auch die Herausforderung an den Journalismus da, also die Komplexität von Forschung, die ja teilweise tagesaktuell stattgefunden haben, die auch noch an Validität, an Überprüfbarkeit brauchten, dann ja anschaulich zu erklären. Also Dialog ist meines Erachtens total wichtig, aber Dialog braucht natürlich Regeln. Und Sie haben ja das konkrete, ja, den, ich sag mal, den Aufhänger dieser heutigen Diskussionsrunde auch schon angesprochen. Wenn dann tatsächlich Zusammenhänge hergestellt werden zwischen WissenschaftlerInnen und deren Forschung, Ergebnissen und politischen Entscheidungen, dann wird eine rote Linie überschritten, denn natürlich trifft nicht die Wissenschaft in Deutschland die Entscheidungen über die Frage, inwiefern politische Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung stattfinden, sondern das tut die Politik. Und da Personen auf Titelbild wirksam ja, öffentlich zur Schau zu stellen und sie damit auch einem Klima auszusetzen, das sie gefährdet, das womöglich auch Menschen gegen sie aufstachelt. Das ist sicherlich eine rote Linie im Diskurs. Und da werden viele heute mit großem Interesse auf diese Diskussionsrunde schauen und auf die Frage, ob man tatsächlich einen Mehrwert erkennen kann in dieser Auseinandersetzung, die da heute stattfindet.
Und ich muss sagen, nach allem, was Sie ja jetzt auch nochmal ins Gedächtnis gerufen haben, ich war überrascht, wie konstruktiv die Einladung formuliert war. Also die ist ja in Bildschrift verfasst, aber die Eingeladenen sind nicht nur eingeladen, sondern die stehen ja schon selber mit Logos drauf und alle haben auch unterschrieben. Also es ist schon klar, wir machen das hier auf Augenhöhe. Und die war auch schon, ja, einfach diese Formulierungen, wir wollen einen nach vorn gerichteten Dialog führen und wir sind uns der Wichtigkeit eines sachlichen Miteinanders bewusst. Das war von Seiten der Bild so formuliert. Ja, hat mich überrascht. Wie ging es Ihnen?
Ja, also überrascht hat es mich ein Stück weit auch. Ich glaube, es ist ein wichtiges Signal, dass man, nachdem es ja wirklich regelrecht Beschwerden gehagelt hat beim Deutschen Presserat nach dieser Veröffentlichung, jetzt auch da ein Signal erkennen konnte von Seiten der Bild-Chefredaktion, dass man sich dieser Diskussion stellt und dieser Kritik und gleichzeitig auch, dass Wissenschaft natürlich sich den Fragen von Journalismus und auch im Zweifel den Fragen des Boulevardjournalismus stellt. Das, finde ich, ist eine gute Botschaft aus dieser Einladung heraus. Aber natürlich ist die viel spannendere Frage dann schlussendlich, wenn heute diese Diskussionsrunde stattfindet, was ergibt sich perspektivisch nachhaltig daraus? Denn wir haben ja bei der Bild-Zeitung auch historisch, da kann man weit zurückschauen, im Grunde immer wieder die Situation vorgefunden, dass wir so eine Skandalisierung, eine Personalisierung, eine Zuspitzung erleben in der Berichterstattung, die nicht selten auch mit Beschwerden beim Presserat und mit Korrekturen und Richtigstellungen endete. Und die Pandemie ist einfach eine komplexe und herausfordernde Situation für die gesamte Gesellschaft. Und da kommt eben auch dem Boulevardjournalismus, so reißerisch und zuspitzend er ja grundsätzlich sein möchte und sein soll, auch eine besondere Verantwortung zu. Und wenn ich jetzt daran denke, wir haben ja eben den Bundesgesundheitsminister gehört, etwa in der Pressekonferenz, dass wir sicherlich auch den gesamten Verlauf des jetzigen Jahres 2022 uns noch mit der Pandemie beschäftigen werden, dann wird man natürlich auch mit einem gewissen Interesse auf die künftige Berichterstattung schauen und auf die Frage, ob sich daran womöglich tatsächlich jetzt Änderungen erkennen lassen. Da bin ich momentan noch vorsichtig oder ein bisschen skeptisch, ob das so nachhaltig sich beeinflussen oder ja, nicht beeinflussen, aber verändern lassen wird.